Herzlich willkommen zu Metro Laut, dem Podcast mit Alleinvertretungsanspruch. Hier neben mir ist Kalle Kornblum und ich bin Jonathan Nebel. Einen schönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Wir haben heute einen besonderen Studiogast, hat sich uns aufgedrängt. Und zwar nicht durch seine Taten oder Worte, sondern wirklich physisch. Er stand vor unserer Tür, er hat geklingelt, er ist uns, hat uns gestalkt, nachgestellt. Er wollte unbedingt in die Sendung, um ein bisschen Promotion zu machen. Das ist so ein bisschen so wie für die nächste CD Werbung zu machen, die Leute, die durch die Fernsehsender tingeln. Und er ist heute Abend hier. Herzlich willkommen, Felix von Leitner.
Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Sendung Nummer 15.
Ja, Fefe, du sagst ja schon, alternativlos ist der Name deines Podcasts. Du bist hier beim Metrolaut Podcast, der Folge 4. Aber schön, dass du uns darauf aufmerksam machst, dass wir es vergessen haben, das zu sagen. Nun, du podcastest auch seit einiger Zeit zusammen mit Frank Rieger. Ihr seid jetzt bei Folge 15. Wie waren denn so die Reaktionen darauf? Du bist ja Blogger der alten Schule. Wie waren die Reaktionen darauf, dass du, als du mit deinem Freund auf dieses neue Medium umgestiegen bist?
Alle haben nur gemeckert, wie scheiße diese Sendung ist. Das war echt auffallend so. Ich habe nicht einen gefunden, der gesagt hat, oh, endlich kümmert sich mal einer so. Niemand ist darauf reingefallen. Alle so, boah, was für eine widerliche Propaganda.
Ja. Das ist natürlich schon eine gute Reaktion. Aber so grundsätzlich, meine Frage hat ja eher so ein bisschen darauf abgezielt, so auch dieses neue Medium, diese neue Möglichkeit des Podcasts. Wie nimmst du die so für dich wahr?
Ja. Also fast alles, was wir heute für modern halten, hat es schon vorher gegeben. Und es gibt da die bizarrsten Zusammenhänge, die also mir zumindest vorher nicht klar waren.
Die sind mir auch nicht klar.
Was geht's da?
Ja, es gab auch relativ frühe Aufzeichnungen von den Azteken. Also das ist nicht nur unser Kulturkreis.
Ja, Kultur, du sagst es schon. Also jeder Podcast hat natürlich auch so seine Kultur. Es gibt irgendwie die Nerd-Podcasts, die trinken Mate, damit sie fit bleiben. Es gibt dann eher so die einfachen bürgerlichen Podcasts wie den Metrolaut. Wir trinken Bier, weil es uns schmeckt. Wie sieht's denn so bei euch aus? Was zieht ihr euch rein?
Psychoaktiven Urin, aber aus anderen Gründen, nämlich weil die eigentlichen Drogen zu teuer waren.
Ah, okay, ja, da so hat jeder seine Beweggründe.
Also psychoaktive Urin hört sich erstmal irgendwie ganz schön gefährlich an. Was passiert da?
Ist ein sehr dünnes, sehr dünne Planke, auf der man sich da bewegt.
Okay, alles klar. Aber es funktioniert ja eigentlich ganz gut bei euch.
Hier, nimm, was du brauchst.
Hust.
Ja, Fefe.
Dankeschön. kommen wir zu unseren Themen.
Wir haben keine Themen.
Wir haben keine Themen. Das ist auch eine gute alte Tradition dieses Podcasts, eben ohne Themen zu starten und am Schluss mit einem bunten Strauß an Themen da zu sein. Hätten wir jetzt ein Telefon, würden wir die Hörer wieder dazu aufrufen, uns anzurufen. Aber haben wir nicht.
Außerdem haben wir Telefon ausgemacht,
weil die ganze Zeit Apple angerufen hat, um uns
uns zu fragen, ob wir wirklich da sind.
Wo unsere Daten, was die Daten funken. Führt uns vielleicht zu einem Thema, was in der Woche, wir wollten eigentlich nicht über Internet reden, aber.
Wir wollen nicht über Internet reden.
Aber diese Fanboy-Scheiße, da würde ich schon gern drüber reden. Ich find's interessant. Hat er auch darüber gebloggt, wie diese Kirche aus Cupertino mir auf den Keks geht, auch wenn ich Apple-Produkte ja ganz, ganz nett finde und sie auch benutze. Aber diese blindgläubige Idiotigkeit. Naja, aber ich glaube, da lest ihr einfach den Artikel. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, das zu wiederholen. Die Leute, die das dem so hinterherhecheln, sind in meinen Augen einfach ein bisschen, sollen sie machen.
Ja, ist jetzt halt so, gibt Leute, die mögen das, gibt Leute, die mögen es nicht.
Ich finde alleine die Tatsache, dass man so viel darüber redet, über eine Marke, das ist natürlich, wenn du aus so einer markenstrategischen Sicht, ist es natürlich großartig, wenn Leute sich über jeden Scheiß und jeden Furz, den du machst, unterhalten. Und das Interessante bei der Marke ist ja, dass die Leute, dass es eine unglaubliche große Fanbase gibt, die alles verteidigt, wenn die mal Scheiße bauen. Und dass aber jeder kleine, die haben LCD-Bildschirme in Korea bestellt, ausgiebig kommentiert und spekuliert wird. Sowas ist genial. Also aus einer reinen PR- und Werbesicht ist das großartig, was die machen.
Also es ist ein Phänomen, ne? Also ich
meine, haben die überhaupt eine PR-Abteilung? Das brauchen die ja gar nicht, weil die Leute das ja selber übernehmen. Ich meine, das musst du erstmal schaffen, dass die Leute von alleine 100.000-fach irgendwie so geil auf deine Produkte sind, dass sie sogar Geld zahlen, um Werbeverkaufsshows anzuschauen. Also ich meine, das muss man sich mal geben. Das musst du erstmal schaffen, diesen Status.
Ja, aber das ist ja bei anderen Kirchen nicht anders. Ich war sehr erstaunt, jetzt reden wir doch kurz über Apple. Also laut der Pressemitteilung, die Apple heute rausgegeben hat, also Kurzversion ist, sie sammeln an dem iPhone, wo es sich befindet und mit welchen Wi-Fis und mit welchen Mobilfunkzellmasten es kommuniziert. Senden diese Daten dann anonymisiert an sich. Das heißt, sie unterhalten eine große Datenbank auf ihren Servern, auf denen im Prinzip steht, an welchem Ort empfange ich welches WLAN. Und das ist übrigens ein Dienst, den ich auch schon in Anspruch genommen habe, als ich einen Diebstahlschutz für meinen MacBook programmiert habe, weil nämlich macOS den wunderschönen Service Core Location anbietet, wo sich das WLAN, wo sich das MacBook orten kann. Und das macht dieses MacBook anhand der WLANs und auch sehr genau.
Also gehörst du auch zur Kirche?
Naja, ich habe halt auf jeden Fall auch so ein Gerät, ja klar. Und da sich das natürlich immer ändert, wollen sie aktuelle Daten haben, deswegen nehmen sie das eben auf und schicken das anonymisiert und verschlüsselt an sich selber. Und gleichzeitig führt das iPhone eine Datenbank darüber, welche Masten so ein bisschen in der Nähe sind, damit es den Schnellstart von GPS auf die Reihe kriegt. Es gibt ganz viele GPS-Satelliten und wenn ich jetzt ein GPS-Gerät bin und gehe an, dann weiß ich ja gar nicht, nach welchem GPS-Satellit ich unbedingt jetzt gucken soll. Deswegen haben früher die GPS-Starts auch bis zu 2 Minuten gedauert, wenn das Gerät nicht irgendeinen Anhaltspunkt hatte, wo es jetzt ungefähr ist.
Mein Navigationsgerät im Auto.
Genau, eben früher, ne? Und Moment mal.
Das heißt früher, das habe ich letztes Jahr gekauft.
Okay. Ja, früher. Ja. So, und mit Hilfe dieser WLAN-Informationen weiß das Gerät dann schon mal sehr viel schneller, wo es sich ungefähr befindet und kann dann über GPS direkt die entsprechenden richtigen, auf den richtigen Frequenzen nach den richtigen Satelliten horchen.
Ach, das ist ja ganz toll, was der Steve dafür macht. Okay, ist also eine technische
Problem bei der Sache ist, das Gerät speichert eben seine Sachen und da hat es wohl ein bisschen sehr viel gespeichert. Und
wie viele Monate?
Es ging da hauptsächlich um die Anzahl der Einträge und das waren so wirklich alle. Also ich habe bei mir mal geguckt, da war wirklich, das ging über einen sehr langen Zeitraum. Aber diese Datenbank in dem Gerät, die sortiert sich nicht danach, wie lange das her ist, sondern wie viele möglichst Masten es hat. Oder wie viele Locations es gibt. Und diese Datei war dann eben relativ lang. Und dann gab es also eine unregelmäßige Ansammlung von Orten und Zeiten dazu. Dann hat also jemand ein Programm gehackt, was diese Datei ausliest. Das war nicht besonders schwer, weil sie war unverschlüsselt. Und sie wurde auch irgendwie in iTunes gebackupt. Und wenn man sich ein neues iPhone übertragen hat, wurde die Datei wieder mit rein übertragen. Und letzten Endes, also effektiv, war dann also auf jedem iPhone, was man hatte, eine relativ große Datenbank an Orten und Zeiten, wo man sich aufgehalten hat. Und dann gab es eben einerseits die Fraktion, die sagte, ja geil, jetzt kann ich endlich mal gucken, wann ich wo war. Ich muss kein Tagebuch mehr schreiben. Und
hey, hilft mir, meine Foursquare-Datenbank noch mehr auf Trab zu bringen. Ich weiß nicht, das Fass sollte man nicht aufmachen. Aber was mich grundsätzlich stört, ich will selber bestimmen, wer wie über mich wo Daten sammelt. Und das kann einfach, wenn ich mir ein Handy kaufe, soll das nicht passieren. Das machen die anderen auch, ist auch genau. Das rausgekommen. Aber es ist einfach eine Datensammlung, wenn man sich das dann eins und eins zusammenzählt, beziehungsweise zur Michigan Police geht, dann haben die auch das Bewegungsprofil, lesen die dann einfach aus mit ihrem kleinen, netten Lesegerät. Das war eine tolle Geschichte, habe ich gestern gelesen, dass die ACLU hat versucht, über das Freedom of Information Act Daten rauszufinden und die Michigan Police hat gesagt, das kostet $500,000, diese Informationen, wie sie diese Geräte nutzen, herauszugeben. Großartig, das ist Freedom of Information, Change We Can Believe In, vom Feinsten.
Also es war so ein, so ein kleines Gerät, was man eben, was sie bei Verkehrskontrollen eingesetzt haben, wo man so sagt, also Führerschein, Fahrzeug und Führerschein, Fahrzeugpapier und Handy war, glaube ich, der Artikel, ne? Ja. Handy bitte, dann kann man eben, also steckt man das Handy da ran und das liest man eben schnell alles aus, dann da so.
Und die haben mir gesagt, ach, interessant war die Begründung der Michigan Police, die haben dann gesagt, ist überhaupt kein Problem, denn jeder Handyladen nutzt es auch, wenn sie vom einen Handy auf ein anderes migrieren wollen, dann haben die auch das Gerät.
Und ja, deswegen ist es ja keine Zeit.
Kannst ja, demnächst könnt ihr eure Daten
dann Freund und Helfer
migrieren. Ist ja auch ein Serviceangebot, ne? Also
so. Genau, aber wegen solcher Geräte hat dann eben hier Frank Rieger, der Kollege von Fefe, die Theorie entfaltet, dass es nicht unbedingt ein Versehen ist, dass diese Datenbank so groß ist, sondern dass da eben gewisse Dienste, die Leuten Handys wegnehmen, durchaus auch mal Interesse dran haben, dass diese Datei vielleicht ein bisschen größer ist als für den normalen Betrieb.
Der BND weiß es allerdings erst, nachdem es jetzt publiziert wurde. Aber
ja, die haben halt kein Internet. Genau, und da gab es dann eben, also gab es diverse Streitereien zwischen Leuten, die eben dagegen waren und Leuten, die da eine Verschwörung witterten und Leuten, die sagten, ja, das ist aber alles cool. Und so, darüber ging dann auch leider die Debatte. Was nicht stattgefunden hat, war vielleicht mal so eine Überlegung. Also das, was du gerade sagtest, dass es ja vielleicht ganz nett wäre, wenn man darüber informiert wäre und sagen könnte, ja, nee, möchte ich nicht. Also die Opt-out-Option funktionierte auch nicht. Es gab 3 Bugs. Die Datenbank war zu groß, sie wurde ewig gespeichert und sie war nicht verschlüsselt und sie wurde migriert. 4 Bugs oder so. Helle Aufruhr und viele haben sich dazu zu Wort gemeldet.
Ja, wobei ich Apple gar nicht nur das vorwerfen würde, ich meine, dass die einen Datenhunger haben, der unerschöpflich ist, wissen wir. Mich nervt vielmehr dieses eingezäunte Internet, du kaufst den Gerät und darfst nicht mehr selber entscheiden, ich möchte jetzt da irgendwas drauf schauen oder irgendwie, die Satire ist zu hart, die geht nicht durch die AGBs. Und das finde ich eine Entwicklung, die ist einfach ekelhaft und die ist einfach nur zur Kommerzialisierung. Klar, ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, die Kirche aus Cupertino unbedingt die Inhalte bestimmen will. Es geht, glaube ich, eher um so eine reine family-friendly Vermarktungsscheiße. Und dieses Einmauern auf dem eigenen Computer ist einfach widerwärtig, habe ich keinen Bock drauf. Ich kaufe ein Gerät, ein technisches und nicht irgendwie, habe ich keine Lust drauf. Und es bringt mich dazu, der diese Geräte durchaus benutzt und auch schön findet und bedienungsfreundlich etc. Einfach diese Firma, ich finde die mittlerweile schlimmer als Microsoft, einfach weil sie ein Ding nach dem anderen und sich immer noch diesen alternativen Anstrich geben, dieser alternative Anstrich von so, hey, das ist was Besonderes, du gehörst zu den hippen Leuten, du bist alternativ, wenn du das hast, das stimmt alles nicht. Die haben Microsoft vor langem einfach rechts oder wie auch immer überholt und machen
unten, würde ich sagen,
sie haben sie unten überholt und ja, mal gucken, wie lange das gut geht. Ich meine, es gibt immer noch genug dumme Leute, die sowas immer verzeihen und weiterbeten. Vielleicht sollten wir es damit belassen erstmal.
Ich wollte aber vielleicht ganz kurz, also mit diesem auf dem Gerät die Leute einsperren, also der Jailbreak, der notwendig ist, um auf seinem eigenen Gerät wieder Root zu haben, der hat natürlich, also er hat einen gewissen Vorteil für inkompetente User, nämlich dass das iPhone als solches erstmal per se relativ unanfällig ist auf Hackerangriffe. Also
was ich bei Telefonen ganz gut finde, aber
ja,
also weiten es ja aus auf Computer. Also Telefon und Computer, wo ist der Unterschied? Der ist ja auch schon.
Ja, und im Moment ist ja der Also wer etwas gegen diese Datenbank auf dem Telefon hat, der kann momentan nur etwas dagegen tun, wenn er einen Jailbreak hat. Also das zeigt also...
Ich kann die nicht einfach löschen.
Nicht ohne weiteres, sie wird ja dann sofort wieder erstellt. Also im Moment gibt es nur eine Gegenmaßnahme für Leute, die einen Jailbreak haben. Da gibt es also ein Programm oder man kann das auch händisch machen. Aber Apple hat eben jetzt, wie es blieb ihnen ja auch nichts anderes mehr übrig, gesagt, so demnächst werden dann auch unsere Nutzer diese Möglichkeit haben. Das hat Apple aber auch schon also relativ häufig so gemacht, dass also bevor es ja überhaupt den App Store gab, gab es ja schon für gejailbreakte Telefone eigene Programme und das war also die Jailbreaker waren eigentlich immer dieser Entwicklung so ein bisschen voraus und Apple hat dann eben nachgezogen und gesagt so, jo, ey, jetzt machen wir hier mal einen App Store und hey, whoop-di-doo und was war das für ein Erfolg? Ja, ich meine, die Idee kam hauptsächlich damals aus der Jailbreak-Szene und relativ viel Innovation oder neue Ideen für die iPhone-Nutzung waren also auch ursprünglich immer erst für einen Jailbreak zu haben. Insofern darf man also auch, denke ich, nicht unterschätzen, wie was das eben auch nochmal für eine zusätzliche Innovationskraft ist, die hinter dieser Szene hängt, wo die Leute eben sagen, ey, meine Hardware, mache ich auch mal was draus. Aber wie gesagt, mit dem Jailbreak gehen eben auch Sicherheitsgefahren einher. Zum Beispiel, wenn man da irgendwie nicht ganz so fit ist und sich einen SSH-Zugang auf sein Telefon legt und nicht bedenkt, dass alle iPhones bei Auslieferungszustand das gleiche Root-Passwort haben. So gab es, glaube ich, den ersten iPhone-Wurm, der sich also eigentlich automatisch auf iPhones einloggte als Root und dann irgendwie das Hintergrundbild geändert hat und irgendwie gesagt hat, ja, hier Edge, das war, glaube ich, ein Rickroll, also der Mann hat Humor bewiesen. Der war dann irgendwie so ein Rick Astley-Bild und wurde gesagt, ja, hier 5 Euro oder 5 Dollar, dann mache ich das wieder weg.
Ist ein Geschäftsmodell, ist allerdings eine, wie nennt es Apple, man darf in-App Commerce ist nochmal extra genehmigungspflichtig wahrscheinlich.
Ja, was soll das andere Thema sein?
Ja, immer wenn der Mai vor der Tür steht, merkt man das
der Wonnemonat.
Der Wonnemonat Mai vor der Tür steht, merkt man das vor allem an der aufgeregten Berichterstattung der Berliner Presse, insbesondere der Springer Presse. Und die hat dieses Jahr eine neue Serie ins Leben gerufen, die sie jetzt jeden Tag abfeuern bis zum 1. Mai. Unter dem Motto, so funktioniert die linksextreme Mafia, wird jeden Tag ein Artikel gemacht, so leben sie in der Köpi, so finanziert sich die Antifa oder eben, wenn du im schwarzen Block stehst, ist alles um dich herum der Feind. Die Artikel sind schön zu lesen, sie sind maßgeblich aus, speisen sich, glaube ich, aus Google, aus Antifa.de und dem Verfassungsschutzbericht. Und dann wurden noch irgendwelche Antifa-Aussteiger hervorgetan. Denn wenn er in den Spiegel blickt, sieht Dennis P. seine Vergangenheit. Die lange rote Narbe, die sich schräg unter dem linken Auge über sein Gesicht zieht. Dort, wo ihn der Pflasterstein traf. Dennis P. war also Gewalttäter, ein Linksradikaler, ein Steinewerfer.
Und der Polizist hat einen Stein auf ihn geworfen?
Oder? Das weiß man nicht. Wahrscheinlich.
Friendly
Fire ist ja das ganz Beliebte am 1. Mai, dass irgendwelche Idioten es nicht drauf haben, zumindest den Stein in die richtige Richtung zu werfen. Oder so feige sind von viel zu weit. Da möchte ich nochmal einen Appell an alle, die zum 1. Mai gehen und unbedingt Steine werfen wollen in dieser Atmosphäre, in der man sowieso verhaftet wird, weil es ja eine Polizeiübung viel mehr geworden ist. Bitte, 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 werft die Steine dann von einer richtigen Entfernung, sodass sie nicht in die eigenen unbehelmten Leute
treffen. Und bitte auf Leute, die Helme und Schutzkleidung tragen,
damit das Ganze Spaß bleibt. Also auf jeden Fall aufpassen. Also
nicht auf Menschen, sowieso nicht.
Auf jeden Fall, diese Serie in der BZ ist wunderbar. Also zum Beispiel wird dann dort kolportiert, dass eben die ganzen Antifa, die autonomen Frauen, die stehen ja auf die Redelsführer, ne, auf die Leute, die was zu sagen haben in der Szene, so auch so ein Frauenbild, klassisches BZ-Frauenbild, immer dem Führer hinterher. Dennis P. hatte dann auch eine Sturmhaube und ist da mitgefahren im Kleinlaster zu jeder Demo und so. Und hat
Kleinlaster. Also ist das, warte mal, ist das jetzt ein Polizist oder ein Antifa?
Das ist irgendein Typ, den Sie als Dennis P. den Aussteiger.
So ein Krawallmacher, der im Kleinbus zur Demo fährt. Ja. Ja, könnte.
Erste Ausschreitungen waren dann nur noch eine Frage von Minuten. Es ist ein Lauern aufeinander, sagt Dennis, von beiden Seiten. Da reicht ein falscher Blick, ein falsches Wort, damit es losgeht. Der schwarze Block drängt, schlägt, wirft mit Steinen, schießt aus Katapulten mit Stahlkugeln auf die Beamten. Und die Polizisten, die Armen, sie kontern mit Knüppeln, Tränengas und Wasserwerfer. Und Dennis hat halt unzählige, ach, es geht dann immer so weiter. Es gibt einfach zu viele Leute, die da mitlaufen im schwarzen Block, aber gar nicht wissen, wer Karl Marx war, sagt Dennis. Also er wirft den Leuten natürlich, die BZ macht sich dann lustig, die wissen ja gar nicht, für was sie da auf die Straße gehen. Zu Hause hat Dennis P. natürlich nur erzählt, er sei vom Fahrrad gefallen, wenn er dann wieder die Schrammen aus dem schwarzen Block hatte. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Ich glaube ja, dass der 1. Mai in Berlin an Relevanz deutlich verloren hat, zumal nicht mal Nazis demonstrieren dieses Mal. Und ja, ich glaube, es gibt andere und wichtigere Tage, an denen man sich dem Staat entgegenstellen kann.
Und vielleicht auch andere Mittel und Wege.
Andere Mittel und Wege, das auch natürlich, aber also es ist auf jeden Fall, weiß nicht, ich hatte früher da mal Spaß dran, bin da immer hingegangen und fand das interessant und habe irgendwie, fand das eher dann in den letzten Jahren eher lustig, mit einer Kippe rauchend mitten in dem Krawall zu stehen und sich das anzuschauen. Die Polizei ist ja auch nicht mehr so ganz so drauf wie früher. Früher haben sie auf alles drauf geschlagen, was irgendwie da sich bewegt hat, beziehungsweise in Restaurants saß. Da gab es ja mal diesen herrlichen Fall, wo die Knüppelgarde, die Leibwächter von Eckhard Wertebach war das, glaube ich, der war damals Innensenator, irgendwie noch mit Tonfas auf irgendwelche Touristen eingeschlagen haben, die irgendwie ihr indisches Gericht in der O-Straße gegessen haben.
Aber bis jetzt haben sie es ja so nicht so ganz raus. Da war doch auch letztens dieser Fall, wo sie...
Das sind die schönen Meldungen, die man so liest, wo bei irgendeiner Antifa-Demo hat sich Herr Haß ist, muss man wissen, der Leiter der Versammlungsbehörde der Berliner, und der macht sich sehr gerne selber ein Bild, indem er sich unter die Demonstranten mischt, um zu wissen, wer da bei ihm eigentlich was anmeldet. Und Herr Haß hatte dunkle Kleidung an und war auf irgendeiner Antifa-Demo und hat prompt von einem Kollegen aus der Hundertschaft irgendwie, weil man ihn für einen Autonomen hielt, Pfefferspray abbekommen. Das Ganze ist auch noch schön dokumentiert von den herumjohlenden linken Demonstranten, die das außenrum gesehen haben, wie dann der Leiter der Versammlung, die haben den nämlich erkannt, im Gegensatz zur Polizei. Sollen die auch machen, sieht man aber auch wieder, und das fände ich ein interessantes Thema eigentlich für einen Podcast, wie niedrig die Schwelle geworden ist mit Pfefferspray. Das dürfen die eigentlich nur einsetzen zur Selbstverteidigung, wie schnell man mit Pfefferspray, mit Kampfgasen gegen Demonstranten vorgeht, die augenscheinlich der Typ hat, der keinen Stein geworfen ist, der versammelt hat.
Ein grauhaariger.
Ein 55-Jähriger, der da irgendwie mit einer schwarzen, ich weiß nicht, ob er so eine
schwarze Jacke, glaube ich,
einen schwarzen Rucksack, also totale Autonome. Da sieht man auch, wie die Feindbilder bei der Polizei sehr, sehr engmaschig auf die Farbe der Kleidung ausgelegt sind. Und da kann man dann halt schon auch mal mit irgendwie Giftgas dann vorgehen. Da ist vielleicht auch ganz gut, dass Herr Haas mal kennengelernt hat, was so der normale Demonstrant in der friedlichen Sitzblockade abbekommt, wenn er nicht irgendwie diese Nötigungsgriffe abbekommt, die keine Narben und Wunden hinterlassen, aber unglaublich wehtun. Da weiß er auch mal, was da passiert.
Ich denke, er wird halt jetzt wie die Stuttgart 21-Gegner argumentieren. Ich wurde behandelt wie eine radikale Zecke, wie so ein scheiß Antifa. Das war unmöglich.
Aber vielleicht ist sowas auch, ja, also ist ja ganz gut, wenn die mal kennenlernen, wie sowas, wie weh sowas tut.
Meine Idee ja zur Deeskalation ist ja immer, also wenn ich irgendwie, was so völlig unrealistisch ist, wenn ich dir das sagen hätte, ich würde ja sagen, so keine Polizei am 1. Mai.
Ist eine uralte Forderung, hatte damals 2001 Professor Grotjan, war am Otto-Suhr-Institut, Professor linker alter Schule, so ein Bewegungsonkel gewissermaßen. Und der hatte 2001, glaube ich, oder war es 2000, die Initiative Denk Mai Neu angeleiert. Und Denk Mai Neu war die Idee, war den 1. Mai zu repolitisieren, also weg von dem reinen rituellen Charakter hin zu richtigen Demos und mehr Politik. Das Ganze ist und war die Forderung, okay, wir machen Politik und ihr zieht die Polizei komplett aus Kreuzberg ab und dann gibt es keine Gewalt. Das war der Vorschlag.
Und dann hat er Pfefferspray.
Nee, das ging dann so ab, dass sie ihm irgendwelche autonomes Auto abgefackelt haben.
Nein.
Doch. Es gab eine unglaublich peinliche Podiumsdiskussion damals mit dem Innensenator, in der auf einmal irgendwelche Leute angefangen haben zu singen, Grotjan fährt jetzt wieder Straßenbahn und so. Es war an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Boah, und dieser Professor, der wirklich jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er irgendwie so ein systemtreuer parlamentarischer Demokratiefuzzi ist, sondern eher wirklich von der, sag mal, linksliberalen, linksradikalen Seite kommt, den da so anzugreifen. Das Perfide an dieser ganzen Geschichte war eigentlich, dass man mit dem Maifest eigentlich Teile dieses Konzeptes aufgenommen hat, nur halt die Polizei drin gelassen hat. Und deswegen ist das Maifest in meinen Augen insofern abzulehnen, als es eben auf so eine Befriedungsstrategie setzt, aber nicht mit Politisierung, sondern eher mit Trubel und so. Und ich persönlich finde das...
Das Maifest wird halt medial hauptsächlich dann in der Form instrumentalisiert, dass man eben sagt so, ja, da waren Hunderttausende, wollten friedlich und dann den Mai feiern und dann gab es Krawall und es gibt die Unbelehrbaren und deswegen muss die Polizei das Maifest schützen. Ich sehe die Geschichte da vielleicht ein bisschen anders. Also ich bin kein Steinewerfer-Krawalltyp.
Habe ich auch noch nie gemacht.
Aber, also, ja, gut, da will man sich auch irgendwie gar nicht so zu äußern, sonst brennen sie nachher mein Fahrrad ab. Aber, also dieses Maifest, ich fände das schon sehr schön, wenn das mal eben auch ein bisschen anders, anders darüber berichtet würde, ne? Also ich meine, so diesen Versuch an sich, da ein buntes Straßenfest draus zu machen, ist ja ganz schön. Aber eben, was du gerade sagtest, diese Politisierung komplett rauszunehmen, ist natürlich klar, dass da auch keiner Bock drauf hat.
Andererseits ist
das, beim ersten... Man sagt so, okay, jetzt machen die da ein Straßenfest diskreditieren damit jeden, der da überhaupt irgendwie politisch auftritt. Ne? Das ist ja immer so, die gemeine revolutionäre 1. Mai-Demo wehrt sich gegen das Maifest und was sind das für Leute, die wehren sich gegen ein Fest. Na, okay, ich meine, die haben da irgendwie eine traditionelle Demo und also diese Demo an sich... Da stehen ja, also da habe ich bis jetzt selten irgendwie was Blödes auf den Transparenten stehen sehen. Also die
ja, aber es ist eine Demo, also ich meine, das ist schon okay, dass ich, aber die Demo, ja, ich finde das, mir ist das zu rituell und ich glaube auch, was am 1. Mai die Leute, wenn du siehst, wie professionell mittlerweile die Polizei Leute festnehmen kann, ohne, die haben ja die Strategie geändert. Früher war das noch so Linienkampf, ne? Du gehst, die kommen in so einer Reihe zu. Mittlerweile stehen sie ja immer in 15er-Gruppen mitten in den Leuten drin und
richtig und, viel auf den Hinterhöfen.
Überall eigentlich und nehmen ja, relativ zielgenau und mit beweissicheren Festnahmen, wie die das nennen, Leute fest und die kriegen ja nicht dann auf die Fresse, wenn sie Leute festnehmen. Auf Demonstrationen, sagen wir mal, wo es um was geht, würden die Leute sich anders einsetzen, wenn sie angegriffen werden. Da das aber so ritualisiert ist, ist es in meinen Augen eher echt schade um die Leute, die dann wegen Steinewerferei abgeknastet werden und wirklich in eine da verurteilt werden für lange Strafen, für nichts und wieder nichts, weil sie irgendwie in der Situation die Wut auf den Staat oder was auch immer das auch ist, die Beweggründe, ich glaube, die sind ganz verschieden. Das ist auch von Spaß haben und denen es mal zeigen, bis was weiß ich was. Aber es ist ja auch nicht eine solidarische Demo, weil jeder weiß, hey, es geht um nichts. Ich riskiere doch nicht meinen Kopf. Und ich glaube, dass das diese ganze 1. Mai-Geschichte relativ schwach geworden ist, nachdem sich eigentlich der Großteil der linken Szene davon irgendwie abgewandt hat. Dann gab es die Versuche mit Mayday zu sagen, wir repolitisieren das. Das wurde von Fels gemacht, hauptsächlich getragen, das Bündnis, wo das eben mehr so in diese Prekariatskritik und das Ganze auch politisieren. Das ist aber auch leider eingeschlafen oder wurde nicht weitergemacht, weil eben das Ziel und das erklärte Ziel von Mayday war, auch Leute zu erreichen, eben außerhalb der studentischen Leute, und das haben sie nicht erreicht. Und dann ist das Bündnis, hat dann gesagt, wir machen nicht weiter. Und eigentlich war das ja eine ganz gute Idee, das nochmal anders anzugehen und mit dieser Mayday-Parade. Und jetzt weiß ich nicht, sonst war am 1. Mai immer Nazi-Aufmarsch, den man verhindern konnte, sollte und gemacht hat. Dies Jahr fahre ich einfach raus aufs Land und
Wirfst da ein paar Steine.
Werf ein paar Steine in der Uckermark. Ja, so viel zum 1. Mai ist eine interessante Geschichte. Ich glaube, dass das 87, 88, 89 und so war das richtig cool, als die ganzen Straßenschilder umgeklebt waren und die Stuttgarter Bullen irgendwo dachten, oh, jetzt sind wir hier am Mariannenplatz und waren aber irgendwo in Mitte unterwegs. Und da hat es auch einen Rückhalt gehabt und da war auch die Polizei, also als ich nach Berlin gezogen bin, 98, wurde da echt wahllos irgendwie wild Tränengas rein in irgendwelche friedlichen Leute und das hat dann einen Solidarisierungseffekt gehabt und da hat die Polizei sicher auch gelernt, dass sie eben das nicht mehr so machen und diese ausgestreckte Handscheiße ist natürlich ein, also die Strategie der ausgestreckten Hand, wir sind freundlich und wenn aber nicht, dann wird die Hand zur Faust oder so sagen sie es nicht, aber dann bist du halt fährst halt ein und ja, seit, glaube ich, die SPD den Innensenator stellt, hat sich das schon geändert. Also, und auch mit dem Glitch als Polizeidirektor, hat sich das, ist da ein bisschen anderes Denken. Also, der Wertebach hat damals noch die revolutionäre 1. Mai-Demo verboten und lauter so Geschichten gemacht, was natürlich immer schiefgehen musste. Die CDU will das ja heute noch. Haben wir nicht, also können nicht die Erfolge anerkennen, die natürlich so eine Befriedungspolitik, die Linkspartei und die rot-rote Regierung letztlich durchgezogen haben, zusammen mit den Kreuzberger Grünen. Ja, ich glaube, das Ding ist, für mich ist es tot und obwohl ich dafür bin, dass am 1. Mai Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die Straße gehen für ihre Rechte.
Ich denke halt, hauptsächlich geht es um also inhaltsleere Politik ist halt immer scheiße, ne? Und wenn dann da irgendwie, was man, also selbst wenn man vielleicht ein etwas utilitaristischeres Konzept von Maikrawallen hat oder so, ne, dann sollte halt irgendwie vielleicht auch irgendwo eine Forderung stehen, ne? Und das von mir aus steht sie vielleicht auch in den Köpfen dieser Leute.
Wie ist denn die Forderung dieses Jahr?
Dazu ja, das ist schauen immer wir ein
sehr, sehr langes.
Antifa.de, das ist ja wie BZ-Recherche hier.
heraus zum 1. Mai, mit zum arabischen
Schriftzeichen. Also worauf wir lesen das gleich vor, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, dass man eben also sich überlegen muss, wenn man sowas macht, dass halt seit 20 Jahren die Inhalte, die da auf diesen langen Aufrufen zur 1. Mai-Demo stehen, nie irgendwo zur Sprache gekommen sind. Ja, also selbst wenn es so wäre, dass alle, die da irgendwie Krawall machen, irgendwie sehr überzeugt von den politischen Forderungen der Demo wären, was ja, glaube ich, nicht unbedingt so ist. Also es gibt ja dieses Bild vom Krawall-Touristen, da scheint ja auch ein bisschen was Wahres dran zu sein. Aber eben auch in so einem Fall nicht zu erkennen, also ich würde mir als politische Bewegung, würde ich mich halt fragen, so wenn ich 20 Jahre lang immer nur als Krawallgruppe da und niemals überhaupt irgendwie auch nur meine politische Forderung da mal im Rahmen der Berichterstattung behandelt wird, dann hat man ja allein schon einfach ein PR-Problem, ne? Also das müsste man, das würde es ja vielleicht lohnen, da auch mal drüber nachzudenken.
Ja, ich glaube, das ist aber generell natürlich so ein Problem, was, oder kann man so und so sehen, dass aus einer reinen PR-Sicht ist Gewalt natürlich ein toller Katalysator, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Mhm. Aber das führt eben dann nicht.
Aber die Leute reden dann nicht mehr über deine Themen, sondern über die brennenden Autos und die verletzten Polizisten, ja, die dann hochgejazzt werden, die Zahlen, da sind immer 600 Leute dann verletzt, die sich beim Apfelschneiden den Finger geschnitten haben. Okay, die Zahlen hat leider nie jemand parlamentarisch mal richtig abgefragt und gesagt, hey, was sind das eigentlich für Verletzungen? Auch hier.
In der Berichterstattung zählen ja auch dann nur die Zahlen des ersten Tages, die dann immer sehr, sehr hoch sind und innerhalb der nächsten Wochen in irgendwelchen dritte, fünfte Seite-Meldungen nach unten korrigiert werden.
Hier ein ausdrückliches Lob an die Pressearbeit der Polizei, die sich deutlich professionalisiert hat und die eben mit einer wirklich guten Strategie ihre Meinung durchdrückt und genügend Journalisten findet, wie Herrn heißt der Hasselborn vom Tagesspiegel, Typen, die hemmungslos Polizeimeldungen einfach abschreiben. Macht die Taz übrigens auch manchmal. Das finde ich übrigens, das ist Schweinejournalismus vom Feinsten, weil es eben nicht die andere Seite zeigt. Andererseits ist halt schwierig, ne? Hinter brennenden Mülltonnen, da ist das Bild auch weg von Leuten, die demonstrieren oder, weiß ich nicht, da gibt es ja nicht das andere Bild von den Leuten, die halt gewaltvoll demonstrieren und ihre Ablehnung so ganz stark mit starken Bildern zeigen, aber ich glaube, dass diese Art des Narrativs nicht keine Chance hat.
Ja.
Ja, das war der 1. Mai in Berlin, schon mal vorher. Das war der 1. Mai. Um 20.20 Uhr wird es knallen. Interessant ist diesmal, die 1. Mai-Demo geht nach Neukölln. Aber man kann eigentlich die Uhr danach stellen. Also ich gebe mal einen Tipp ab, 20.20 Uhr geht's los. Vermutlich in der Nähe vom Marianenplatz.
20.20 Uhr war letztes Jahr mein Tipp. Aber dann gab es ja die überraschende überraschende Taktik, dass dass also die Ausschreitungen, die natürlich immer nur von den Demonstranten ausgehen, dann schon zu Beginn der Demo waren. Also man hat da die Taktik des Überraschungsmoments.
Ach stimmt, das ging ja letztes
Mal. Genau, ich habe gedacht, da muss man erst später.
Aber ich glaube 20.20 Uhr. Ja, mal sehen, was da passiert. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder andere Themen oder andere Varianten und Strategien, daran zu gehen. Gibt ja durchaus gute Ansätze.
Halten wir fest, wir sind für ein in den Vordergrund rücken der politischen Inhalte.
Und gerne auch ablehnende, also Forderungen, die durchaus grundsätzlich ist, auch mal in Frage stellen. Ich glaube, das lässt sich auch kombinieren, ohne das ganz normale Ritual zu machen. Was war sonst in dieser Woche?
U-Bahn-Schläger gab es.
Oh Gott, die U-Bahn-Schläger. Und die Kameras haben ja die Leute wieder geschützt davor, dass sie verschlagen wurden.
Also ja, ein wirklich widerlicher Fall eigentlich. Also
ich habe es nicht verfolgt.
Naja, BZ. BZ wird ja jetzt auch so zur neuen Gore-Plattform irgendwie. Jetzt haben sie letztens erst den abschmierenden Eisbären. Jetzt haben sie da das Video gezeigt, wie dieser Mensch da irgendwie auf dem Boden liegend mehrmals auf den Kopf getreten wird. Unter dem, irgendwie es lief unter dem Polizei bittet um Mithilfe. Ganz, ganz schreckliche Bilder, die da zu sehen waren. Ja, da haben wir leider auch keine Antwort drauf, wahrscheinlich. Oder hast du da irgendwie noch Gedanken zu? Also
ich glaube, da fällt einem recht wenig ein. Also man weiß nicht, ich bin jemand, der eigentlich nie in Schlägereien gerät. Die letzte ist schon ja, fünf Jahre her, weil ich irgendjemand aus Versehen zu Fuß der musste ein bisschen bremsen mit dem Auto. Und,
ja, was fällt dir ein?
Ja, genau. Der kam aber interessanterweise 5 Minuten später dann auf uns zu und hat uns dann irgendwie versucht anzugreifen. Allerdings war ein Freund von mir, ist Boxer und konnte ihn relativ gut abwehren, indem er ihn aber nur sehr defensiv abgewehrt hat. Und der Typ kam dann immer wieder und mit Stühlen in der Hand. Und naja, wie gesagt, war ein ziemlicher tief, also der Typ war ziemlich verloren und seine Freundin stand immer im Auto und gerufen, hör auf und so, und er wollte ihr beweisen.
Also sie stand nicht auf ihn dann.
Sie stand nicht auf das Ding. Und ansonsten, weiß nicht, die andere ist, da war ich in der 8. Klasse, da hat mir jemand eine Cola-Büchse umgetreten, da habe ich ihm aufs Maul gehauen, da hat er die Nase.
Ach, das ist okay, oder was?
Hey, zeig mal, ich meine, das ist jetzt zwei Schlägereien in 34 Jahren, ich weiß nicht, ich bin da nicht so, stehe da nicht drauf. Also ich meine, weiß nicht, muss ja auch nicht, wenn irgendjemand dich dumm beleidigt, irgendwie gleich reagieren und da irgendwie Schlägerei, was soll ich mir die Zähne ausschlagen lassen?
Für auch hier gilt, Inhalte in den Vordergrund stellen, die ausgewogene Diskussion.
Ja, geht mit manchen Leuten nicht und die sind immer schneller bei der Faust, weil die keinen Respekt haben. Weil bevor ich eine Faust jemand aufs Maul gebe, da geht bei mir so viel durch den Kopf.
Das sind 34 Jahre.
Ja, nee. Aber solche Taten sind natürlich immer hervorragend geeignet, um mehr Polizei und härtere Jugendknast und was die alles fordern. Ich glaube nicht, dass das Problem mit Repression und mit härteren Strafen zu lösen ist.
Ja, ich will mal, also einen Punkt würde ich dann vielleicht auch schon kurz anbringen. Dieser U-Bahn-Typ da hat sich ja jetzt gestellt. Also man könnte jetzt sagen, man könnte das natürlich jetzt auch auslegen als einen Sieg dieser Veröffentlichung des Videos und was der medialen Aufmerksamkeit.
Was die CDU sicher machen wird.
Was ja, ich meine, das mag ja vielleicht sogar zutreffen, ja. Aber was ich interessant fand, ist, er hat sich jetzt gestellt und die Anklage, der er sich jetzt gegenüber sieht, lautet auf versuchten Totschlag. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen Also da bin ich ein bisschen pikiert. Wenn mir jemand auf den Kopf tritt, dann würde ich das versuchten Mord nennen. Also da kann ich von Totschlag nicht mehr reden. Also ja gut, jetzt will ich mich. Dieses Thema ja, ist einfach frustrierend und traurig und ja.
Ja, ich verstehe auch nicht. Also ich finde ja diese Taten unglaublich feige. Ist genauso wie du stellst dein Fahrrad an einem falschen Ort ab und die zertreten dir das Fahrrad. Das ist einfach so eine, also ich meine, das ist jetzt nicht vergleichbar, weil da einen geht es um Sachbeschädigung, beim anderen um Taten, die zum Tod führen können. Aber weißt du, das sind Leute, die suchen sich irgendjemanden raus, schlagen, also es ist so, den Hass kann man auch anders kanalisieren, zum Beispiel am 1. Mai, nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Nein, aber es ist, ich finde es so, ach, das ist so eine frustrierte Gewalt, die zu nichts führt, außer zu Verletzten und zu härtere Polizeigeschichten und zu weniger Freiheit. Und deswegen verurteile ich das.
Ja, nächstes Thema.
Nächstes Thema.
Sport machen.
Sport. Ja, ich bin hier schon, ich surfe schon auf irgendeiner Sportseite.
Ja, also Sport, ich habe hier sehr interessante Meldung aus einem Sport, den ich auch mit Begeisterung verfolge, und zwar ist es der Hindernislauf. Und zwar ist Marta Dominguez hat ihre Unschuld bewiesen. Sie war letzten Jahres verdächtigt worden, in einen Dopingskandal verwickelt gewesen zu sein. Sie wurde zusammen mit 13 anderen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Weltmeisterin im 3000 Meter Hindernislauf. Ist eingestellt worden, Dominguez ist unschuldig, also super, ja. Also
hat ist eine Top-Sache. Momentan laufen in München die BMW Open, ein ATP-Turnier der 250er-Klasse. Also gibt bei der beim Tennis gibt es ja verschiedene Klassen. Es gibt die 250er-Turniere, die 500er-Turniere, das sind die, und es gibt die Tausender.
Und Was beziffert diese Zahl?
Die Zahl der Weltranglistenpunkte, die man da abgreifen kann. Aha. Und das Schöne am Tennis ist, dass es niemand mehr interessiert, seit Boris Becker nicht mehr da ist und Steffi Graf und so. Und dass diese ganze deutsche Tennisszene von einer Langeweile geprägt ist, die sondergleichen ist. Also sie haben nicht mal irgendwelche cool angezogenen Typen oder irgendwelche coolen Freaks, die in tollen Autos rumfahren. Das sind einfach nur Langweiler, die seit dem dritten Lebensjahr auf dem Tennisplatz standen. Und die ganzen Deutschen, ich weiß nicht, wo jetzt der Beste steht, wahrscheinlich auf Platz 17 oder so. Und es
sind das auch alles Schwein. Bullen?
Nee, das ist im Gegensatz zum Bob-Rodeln und Biathlon-Sport sind das keine Sportsoldaten, Zeitsoldaten oder BGS-Kräfte, die da vom Staat gefördert werden, sondern das ist doch echt, ich glaube, diese klassische
normale Tennis, Menschen.
Normale Menschen, die im deutschen Tennisverband, Blau-Gold-Tennisverein, groß geworden sind, von Eltern getriezt bis zum Abwinken und dann wahrscheinlich mit 24 dermaßen Gelenkprobleme haben, dass sie sich nie wieder bewegen können. Trotzdem möchte ich, also ich habe ja mit Tennis mal was zu tun gehabt, nie gespielt, aber mal gearbeitet für einen großen Tennisverband.
Als Balljunge?
Nee, nicht als Balljunge, sondern als PR-Fuzzi. Und was ein Also war dann auch mal bei einem Spiel, bei den Hamburg, wie heißt das noch, Rotenbaum, war ja mal ein Masters-Turnier, wurde dann aberkannt damals und es gab riesen Knatsch zwischen dem Deutschen Tennisverband und dem Weltherren-Tennisverband ATP und so. Aber was halt spannend war in diesem, wenn du in einem Tennisstadion bist, bist mit 17.000 Leuten in diesem Stadion und die schauen alle auf zwei Menschen. Und es hat ist durchaus spannend gewesen. Ich habe da Roger Federer gegen Nadal, Nummer 1 gegen Nummer 2 gesehen und ein spannendes Match auf jeden Fall. Und war wirklich, wirklich großartig, bis auf die Musik, die zwischen den Spielen, wenn die immer wechseln, kam immer Life is Life die ganze Zeit und das über Stunden. Und immer Life is Life und dann noch so ein paar andere, so ein bisschen Phil Collins und so diese ganzen üblen Karussell-Anschubser-Hits der 80er Jahre. Also ist auch gar nicht so teuer, kostet einen Zehner die Eintrittskarte und so, ist auch alles nicht so Kaviar-mäßig, wie man denkt. Kann ich nur empfehlen, geht mal zum Tennis, schaut euch das an, schaut euch diese weißen Schirmchen und das ganze Ding. Aber wie gesagt, es ist nicht so, ich habe mir das viel glamouröser vorgestellt.
Man könnte ja auch mal so einfach so 10 Mann, Kiste Bier. Ja, also was mir beim Tennis so ein bisschen fehlt, ist die Ultraszene.
Ja, nee, das ist halt so, hey, wir haben den Kinder-Fanclub und die haben dann immer so Nadal, Nadal, so Schilder hochgehalten. Das Ganze ist natürlich auch eher so gemäßigt, ne? Also gemäßigt, und es gibt dann Szenenapplaus für beide, aber niemand hält so richtig die Daumen für eine Seite. Das gibt es manchmal auch. Und die Ultraszene gibt's ja. Also die gibt's, und zwar
Tennis-Ultra.
Ja, tatsächlich.
Also, so richtig mit Bengalos.
Das können wir jetzt schnell googeln. Wenn du Australian Open, haben sie letztes Jahr den serbischen Fans verboten zu kommen und hatten auch irgendwelche Tennisspieler abgemahnt, weil die sich da geschlägert haben und so. Und halt nicht Tennis und Gentleman White Sport, sondern die sind so richtig
Mann gegen Mann.
Mann gegen Mann, nationalistisch, ordentlich auf die Fresse und reisen dann aber auch nach Melbourne, um sich irgendwie Schlägereien dann zwischen Nadal-Fans und ich weiß nicht, serbische Tennis-Fans, Australian Open. Das war toll, dass es beim Tennis auch passiert.
Ich bin Tennis-Ultra.
Genau, hier. Schlagwörter, Melbourne Tennis-Fans. Focus.de geht nicht, oder was? Ach Mann, wäre jetzt zu schön gewesen.
Hier. Also es gibt Tennis-Hools.
Es gibt Tennis-Hools, und zwar dies Jahr wohl nicht. Aber Tennis-Fans randalieren bei den Australian Open. Meldung vom 18.01.2010. 11 Tennis-Fans sind am Eröffnungstag der Australian Open von der Anlage im Melbourne Park verwiesen worden. Das bestätigte der Chef der Polizei des Staates Victoria, Superintendent Jock Mansell. Außerdem habe man einer weiteren Gruppe den Zutritt verwehrt. Die Zuschauer kroatischer Herkunft, Serbien, die kroatische Herkunft hätten während der Partie des Kroaten Ivo Karlovic gegen den Tschechen Radek Stepanek auf den Stühlen stehend andere Tennis-Fans bepöbelt und bedroht. Da sind sie, die Ultras. Bei mindestens einem der Krawallmacher seien zudem 2 Fackeln, die haben sogar bengalische Feuer dabei, sichergestellt worden, die trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen auf die Anlage geschmuggelt hätte. Diese Leute mussten entfernt werden und wir wollten nicht, dass sie wiederkommen, sagte Superintendent Mansell. Tennis Australia und die Polizei
dürfen
ein solch armseliges Verhalten nicht. Echt, ach, darf man das nicht? Weiß das haben nicht. Wir heute wieder demonstriert. Und dann, rassistische Übergriffe sind bei den Australian Open keine Seltenheit. Im vorigen Jahr eskalierte die Feindseligkeit beim Match zwischen dem Serben Novak Djokovic, der war mal auf Platz 3, auch der Weltmeister, und dem in Bosnien geborenen Amerikaner Armadalic. Serben und Kroaten liefern sie auch 2007 von der Rod Laver Arena eine wilde Prügelei mit Verletzten und Festnahmen. Also, Tennisfans sind gar nicht so ohne, allerdings muss man gucken, dass man irgendwie serbische, kroatische und bosnische Spieler irgendwie mit da hat.
Da gibt es dann die dritte Halbzeit. Oder wie heißt das dann? Dritte?
Siebte Satz oder was? Also, wäre auch mal schön, so eine Hooligan-Szene zu etablieren, die irgendwie von Tennisturnier zu Tennisturnier irgendwie reist und dann irgendwie das alles so wie beim Fußball mit so. Aber
es, am besten auch ja beim Fußball ist das
in
ja
der dritten, vierten Liga. Vielleicht kann man das auch im Tennis in der zweiten Bundesliga machen, wo so 12 Leute zuschauen und da halt irgendwie mal wild hingehen und mit finde ich geil, also neue Fangruppe, die einfach nachreist. Ist ein schönes Projekt, so Kommunikationsguerilla-mäßig. Okay, das war's vom Sport heute. Wir sind natürlich schon sehr gespannt, was die nächsten Tage passiert. Wir haben auch uns hier schon in royale Stimmung versetzt. Es hängen Bilder von Prinz Charles und Diana, haben wir uns aufgehängt, weil wir eher an das Vergangene erinnern wollen und nicht auf das Zukünftige, das neue Glück. Und das Ganze wird wahrscheinlich sowieso in einem französischen Autobahntunnel enden wieder. Aber mal gucken.
Ich habe heute gelesen, das wäre also, was mich ja so ein bisschen eifersüchtig macht, ist, dass sie ja die bekommen einen Nationalfeiertag, die Briten. Wie
vom Hochzeitsgeschichten?
Da ist frei. Die dürfen dann alle gucken. Den kriegen wir nicht. Und da habe ich nämlich heute einen Tweet gelesen, ich glaube irgendwie, 4.297 Leute müssen wir um die Ecke bringen. Das wäre also vielleicht was für unsere Tennis-Hool-Gruppe. Dann wäre eine deutsche Königin und dann hätten wir eventuell auch Chance, da einen Feiertag abzustauben. Das ist also was man durchaus mal.
Wer ist denn eigentlich in der Thronfolge von unserem Königshaus? Wer wäre da?
Karl Theodor zu Guttenberg, glaube ich.
Ja, der ist da ganz weit oben. Ich schaue noch nach weiteren Ausschreitungen beim Tennis, aber ich finde immer nur diese Australian Ausschreitungen beim Sie Tennis. Warfen mit Plastikbechern. Oh, das ist ja, eigentlich ist es ja auch süß.
Aber ich will noch ganz kurz, also ich weiß, du hast mir das vorher verboten, aber jetzt sind's live, sind wir auf Sendung, deswegen will ich das jetzt trotzdem kurz an. Holger Stanislawski verlässt zum Ende der Saison den FC St. Pauli. Er hat dort von 1993 bis 2004 als Spieler Leistung vollbracht und dann seit 2006 Trainer, hat den Verein aus der Regionalliga in der letzten Saison in die Bundesliga trainiert und ja, so wie es aussieht, jetzt wieder zurück, und aber guter Mann und wechselt jetzt zu Hoffenheim. Finde ich schade, bin ihm aber dankbar und wünsche ihm viel Glück.
Also wie gesagt, so richtige Sportnachrichten machen wir aber nicht.
Ja? Nee, ja, jetzt auch gut. Sport und Scheiß. Da können wir uns vielleicht lieber über unseren guten alten Freund.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Die haben uns nicht abgesprochen.
Nicht abgesprochen, der Mann, lass mich raten, er hat so ein schief hängendes Auge, eine Brille und graue Haare.
Oh, da habe ich aber mal Anschiss bekommen, weil ich mich über seine mangelnde Artikulationsfähigkeit und sein schiefes Gesicht.
Okay, man soll ja auch nicht die Leute nach. Sowas.
Nein, hatte irgendwie
Schlaganfall?
Ja, sowas in der Art. Ich
glaub, okay, ist mir auch total egal.
Ja, aber das sollte man zu seiner Verteidigung vielleicht schon vorbringen. Also,
ich habe ja nur deskriptiv,
nur destruktiv Kritik.
Also, Sarrazin, der Rassist der SPD, sollte jetzt, nachdem sie ja groß angekündigt hatten, so, ja, wir schmeißen den raus, der ist ein ganz, hier, das passt nicht in die Sozialdemokratie, hat man dann am grünen Donnerstag sich getroffen und gesagt, ja, wir machen jetzt erstmal ein NDA bis, sagen alle nichts bis Dienstag, und da haben wir dann so einen Deal gemacht. Sarah hat sich dann gesagt, ja, okay, verbreite meine Thesen nicht weiter. Die Bücher werden natürlich weiterverkauft, was dazu geführt hat, dass erstmal einige Leute ausgetreten sind, vor allem migrationspolitische Leute aus der SPD, dann jemand, der
womit natürlich auch sehr geholfen ist, wenn die jetzt austreten aus der Partei.
Aber lustig finde ich doch, dass diese ganze obere Riege der SPD, die Partei Linke, ehemals Partei Linke,
also wir haben noch gar nicht gesagt, was passiert ist.
Also genau, sie haben gesagt, wir reden nicht darüber bis Dienstag, denn dann sind die Wogen ja geglättet, und wenn wir nicht darüber reden, warum der Sarrazin jetzt in der SPD bleiben darf und das Ausschlussverfahren beendet wird,
dann merkt es vielleicht keiner.
Dann merkt es keiner und so. Das ist nicht ganz aufgegangen. Die Berliner SPD ist ganz ordentlich gespalten darüber. Und es gibt auf jeden Fall eine Menge Gegenwind, eine Petition, eine parteiinterne gegen Sarrazin und eben seinen Rassismus, den manche Leute in der SPD dort nicht haben wollen. Was eigentlich auch, wenn ich jetzt mal so, ich meine, mit Sozialdemokratie nichts am Hut, aber es passt nun wirklich nicht zur Sozialdemokratie. Auf jeden Fall hat jetzt auch hier der große Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz, der Scholz-Senator, und Nahles und Kurt Beck und diese ganze Riege der Leute, warum die SPD, die eigentlich dafür auch verantwortlich sind, dass die SPD keine Stimmen bekommt, gesagt, ja, nee, wir behalten den drin, denn er hat ja so ein bisschen abgeschworen, ne? Also,
er hat jetzt sein Buch geschrieben, 14. Auflage, und hat gesagt, reicht, nee,
reicht, ich schreibe
nicht, ich bin nicht noch
weiter eins. Rassist und so. Und dann wird er eben diesen Menschen weiterhin Platz, dass die den nicht rauskicken sei. Und aber das Interessante ist, und ich glaube, das strategische Denken dahinter ist, ja, ist ja Wahljahr und so, und die SPD denkt, und da kann man natürlich, wenn man sich die Heidmeier-Studie anschaut und verschiedene Studien auch der Friedrich-Ebert-Stiftung über Rassismus, Menschenfeindlichkeit etc. in der SPD, dann ist es so, dass eben in Gewerkschaften und in der SPD ein sehr großes Potenzial an diesen rassistischen, fremdenfeindlichen Meinungen vorhanden ist in der Wählerschaft. Und aus genau diesem Kalkül machen diese Arschlöcher, schmeißen sie den nicht raus, weil sie denken, ja, da können sie ja doch für irgendwelche Leute verprellen. Und das ist sowas, was ich in der Politik so dermaßen verurteile, weil es nicht sagt, hey, die SPD hat's nicht, das passt nicht zu uns, wir schmeißen den raus, der ist Rassist, und einfach klare Kante, um mal mit so einem Müntefering-Wort zu kommen, und den einfach rauszukicken.
Klare Kante.
Den einfach rauszukicken, wird nämlich aus Kalkül, ja, oh, da könnten wir so ein paar Rassisten verprellen, ja, das ist ja die Denke dahinter, wird der nicht rausgeworfen. Ich finde es unmöglich, die SPD, macht sich für mich damit unwählbar, Quatsche. Habe ich eh noch nie gewählt. Aber mein Gott, ey, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Wir reden dann bei der 15. Auflage weiter mit Herrn Sarrazin. Wenn er dann nämlich, das kommt, geht doch weiter. Der Sarrazin, der macht doch aus seit 8 Jahren oder 10 Jahren aus Prinzip genau diese Mediennummer, in der er immer auftritt und das wohl kalkuliert alles raushaut. Der kann doch nicht aufhören. Ich glaube auch nicht, dass der aufhört. Und das ist einfach ein Rassist, der wird weitermachen. Damit wünschen wir der SPD viel Spaß und verabschieden uns in die wohlverdiente Sommerpause, die allerdings nur bis zum 15. Mai dauert. Dann sind wir zurück mit dem Podcast. Oh Gott, jetzt habe ich einen Termin angekündigt.
Nein, mach das nicht. Terminankündigungen sind nicht unser Ding. Aber bevor du das Ding jetzt hier frühzeitig abbrichst,
trinken wir die Flasche, die uns Fefe da gelassen hat.
Ich weiß nicht, also das will ich, wenn dann nicht unter Zeugen machen. Also,
Fefe ist psychoaktiven Urin, Scheiße.
Ja, ich weiß gar nicht, hat er gesagt, dass er von ihm ist? Also weiß ich noch nicht mal. Lass mal nochmal nachfragen. Aber wir haben noch eine Rubrik vergessen.
Ja, wir haben uns eine Rubrik überlegt, die sich immer von ganz von selber ergibt. Der Troll der Woche, und da ist es Merkur. Moment, jetzt lädt es hier so lange. Merkur hat heute kommentiert.
Also vielleicht zu der Rubrik Troll der Woche, die wir jetzt einführen werden, ohne großartige Schwierigkeiten, außer halt dann überhaupt den Kommentar auszuwählen. Das ist natürlich schwierig, aber an Input wird es da nicht mangeln. Ich glaube, wir lassen das unkommentiert. Also ich würde sagen, wir zitieren, wir bieten das da.
Okay.
Also wir
einfach nur vorlesen, sowas
wie das eine spricht für
Trolllesung.
Die Trolllesung, ja.
Kapitalistische Kackscheiße? Okay. Dann kaufe ich mir ein Telefon ohne eingebauten Kapitalismus. Oh, es gibt keine Non-Profit-Kollektive, die Smartphones bauen? Überraschung! Es ist ja auch wirklich der Gipfel der Unverschämtheit, dass sich ein börsennotiertes Unternehmen herausnimmt, seinen Profit maximieren zu wollen.
Das war der Troll der Woche, und damit zurück ins Internet. Ciao.